Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Bible Study. Hier kriegst du die Audiospur von unserer wöchentlichen Bible Study und kannst die genau in deinem eigenen Zeitraum, in deinem eigenen Rhythmus hören, vielleicht mit der Bibel dazu, vielleicht während du unterwegs bist. Die Möglichkeiten sind quasi unbegrenzt. Die komplette Experience für das Ganze, die kriegst du immer mittwochabends um 19.30 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Den Link packe ich dir mit in die Beschreibung. Da gibt es das ganze Ding dann mit Bild, mit Bibeltext auf deinem Gerät und mit der Fragerunde und allem drum und dran. Ich hoffe, dass dir die Bible Study als Podcast auch ein Segen ist, dir hilft, und ich freue mich, wenn du mal vorbeischaust auf www.pastorgunnar.de. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Einen schönen guten Abend euch. Es ist Mittwoch 19.30 Uhr. Wir machen Bible Study. Schön, dass ihr dabei seid. Ich sehe schon wieder ganz viele Namen, die ich kenne. Das freut mich immer so im Chat, wenn ich Leute sehe, die so regelmäßig mit dabei sind. Das freut mich total. Wenn du neu dabei bist, das funktioniert so. Wir machen gerade das Markus-Evangelium, fangen heute mit Kapitel 2 an. Ich werde ein bisschen was zu dem Textstück von heute erzählen. Und danach werde ich nochmal auf Fragen eingehen, die im Chat sind. Also gerne Fragen reinschreiben. Und wenn du Großfrage davor schreibst, dann finde ich das nachher wunderbar schnell. Darum geht's. Also, wir werden uns jetzt ein bisschen mit der Frage beschäftigen. Also im Hintergrund schwebt die so ein bisschen mit der Frage, hatte Jesus eigentlich Humor? Ist vielleicht eine schräge Frage erstmal. Vielleicht kennst du, das ist zumindest mir als Gedanke gekommen beim Vorbereiten, vielleicht kennst du das Buch oder den Film Der Name der Rose von Umberto Eco. Und das ist ein, ja, so eine Art Mittelalter-Krimi vielleicht. Und da geht es um einen Mann, der heißt William von Baskerville, der ist ein Mönch. Und der soll in ein sehr entlegenes, abgeschiedenes Kloster und soll einen Mord aufklären. Und während er da ist, passieren noch 4 Morde insgesamt. Also Mönche tauchen auf einmal auf und sind tot. Und er turnt da mit seinem kleinen Gehilfen durch die Abtei und versucht, diesen Mord aufzuklären. Diese Frage, ob Jesus eigentlich Humor hat, ob Jesus lachen konnte, die spielt da tatsächlich eine große Rolle, weil das ist ein mittelalterlicher Streit. Das ist das Schöne bei diesem Buch. Da werden ganz viele theologische, philosophische Fragen aufgeworfen in diesem Buch. Unter anderem diese Streitigkeit, hat Jesus gelacht. Denn es gibt im Mittelalter die Ansicht, die gar nicht so unverbreitet ist, dass dem Ganzen die Ernsthaftigkeit nehmen würde. Ja? Also wenn man denken würde, dass Jesus Humor hätte oder dass Jesus lacht, das nimmt dem die Ernsthaftigkeit dieses göttlichen Werkes, das er tut. Und in dem Text, den wir heute angucken, da steht auch nicht, und Jesus lachte ganz laut oder Jesus erzählte den Witz des Jahrhunderts. Aber hier ist so ein bisschen, glaube ich, eine Art von Humor drin. Und wir werden da nachher mal schauen, was wir da rausfinden. Also, Name der Rose verfilmt mit Sean Connery oder das Buch, wunderbar, auch schön zu lesen. Wenn du noch nichts vorhast demnächst, dann vielleicht dir einfach mal anschauen. Also, wir starten jetzt direkt in den Text rein. Und wie schon gesagt, wir sind bei Kapitel 2 angekommen. Also, das Markus-Evangelium, die ersten 12 Verse sind es, 12 Verse von Kapitel 2. Legen wir mal los. Und einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort. Da kamen 4 Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten, wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte, warum macht ihr in euren Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm seine Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott, so etwas habe ich noch nie gesehen, riefen sie. Das ist unser kleines Stück Markus-Evangelium für heute. Und wir schauen mal, was wir da über Jesus lernen, was wir über das Menschsein lernen und was wir entdecken für unseren Glauben, für unser alltägliches Leben, dass wir in dieser Welt, in dieser Zeit gemeinsam leben. Also das schließt natürlich wieder das an das an, was wir schon hatten. Ja, die Geschichte geht weiter. Beim letzten Mal, vielleicht erinnerst du dich, da hat Jesus den Aussätzigen geheilt und hat ihm gesagt, na, erzähl's aber keinem weiter. Was hat der Aussätzige gemacht? Er hat es allen weitererzählt. Und Jesus konnte sich, so hat es ja aufgehört, konnte sich bald in keiner Stadt mehr öffentlich zeigen und hat sich nur noch an abgeschiedenen Orten aufgehalten. Und selbst da sind die Menschen aber zu ihm gekommen. So, und nun ist es so, es ist ein bisschen Zeit wieder vergangen. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Also Kapernaum hatten wir ja schon ein paar Mal. Das ist ja sowas wie, es ist natürlich nicht seine Heimatstadt, aber es ist so gerade in der Zeit, im Anfang von dem Ganzen, ist es sein Wohnort. Das ist sozusagen seine Homebase, wenn man so will, ja. Das ist seine Wahlheimat eigentlich, ja. Haben wir uns ganz am Anfang mal in der einen Bible Study angeguckt. Da hatten wir so eine Karte und konnten ein bisschen sehen, wie das da aussieht. Und dass da auch die Fischer sind und dass er dicht am Wasser ist und dass er dort auch die ersten Jünger beruft und so weiter und so weiter. So, und einige Tage später kehrt er dahin zurück. Also ein bisschen Zeit vergeht. Wir wissen nicht genau, wie viel, aber ein bisschen. Und was jetzt dieses zweite Kapitel einläutet quasi, das ist so die Zeit der Auseinandersetzung. Das geht jetzt los. In dem ersten Kapitel, da ging es ja noch stark um so die ersten Begegnungen, die Menschen mit Jesus hatten. Er tritt irgendwo auf und predigt, er heilt, er treibt einen Dämon aus. Wir hatten so verschiedene Stücke, so verschiedene Schlaglichter auf das, was Jesus so macht, wurde geworfen. Er hat die ersten Jünger berufen. Und jetzt bei Kapitel 2, da geht es langsam jetzt in die Richtung, dass die Auseinandersetzungen beginnen. Also das ist jetzt nicht so deutlich im Sinne von, das ist nicht die Kapiteleinteilung, ne? Die Kapiteleinteilung ist ja später, das weißt du vielleicht. Markus hat einfach einen Text durchgeschrieben. Aber wenn man da so heute drauf guckt, dann ist so bei Kapitel 1 geht es stärker in Richtung, die Zeit der Auseinandersetzung geht los. Da achten wir jetzt mal ein bisschen drauf. Und heute haben wir auch schon eine drin, das werden wir nachher sehen, haben wir eben schon gehört. Auseinandersetzungen. So. Und die Nachrichten, die lesen wir, die Nachricht von seiner Ankunft, die verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. So ein bisschen das Phänomen, was wir schon ein paar Mal in Texten gesehen haben. Wenn Jesus wo auftaucht, dann kommen Menschen dazu, weil das anziehend ist. Ja, die Menschen kommen dahin, die haben vielleicht gehört, Mensch, wenn Jesus kommt, dann passieren Wunder oder der predigt so, das habe ich noch nie so gehört. Der schließt so richtig dieses Geheimnis von, wer Gott eigentlich ist, für uns auf. Also das zieht die Menschen an, die kommen dahin. Und es dauert nicht lange. Da war das Haus, in dem er wohnte, also nicht sein Haus, ne, aber das Haus, in dem er sozusagen wohnte, das sehen wir die Bibel hindurch immer wieder, dass Jesus in vielen Ortschaften Menschen hat, die ihn unterstützen. Und in Kapernaum gibt es offensichtlich auch ein Haus, in dem er wohnen kann in der Zeit. Dass das von Besuchern überfüllt war, also das komplette Haus, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Wir hatten irgendwann mal ein Bild von so einem, mal gucken, wie ich das jetzt finde. Wir hatten so ein Bild, hier, da unten, von so einem typischen Haus. Und da kann man das ein bisschen sehen. Die haben flache Dächer, das ist für die Geschichte von heute auch wichtig. Und Die haben auch so Innenhöfe, ne? Kann man hier sehen. So ein Innenhof. Und diese flachen Dächer. Das ist für heute wichtig. Tun wir mal so, als wäre das das Haus, um das es geht. Ja, also wir haben ein flaches Dach. Wir haben hier so einen Innenhof. Und wir haben hier quasi die Eingangstür. So, und wenn da jetzt steht, da nicht mal draußen vor der Tür war noch Platz. Das heißt, du musst dir vorstellen, das ganze Haus ist voll mit Leuten. Jesus ist innen drin. Das ganze Haus ist voll. Dieser Vorhof hier, da wo das Boot steht, da wo die Menschen hier, die beiden da gerade stehen, selbst da ist alles voll mit Menschen. Ja, so voll ist das, dass überall, also da ist kein Platz mehr. Alles ist voll mit Menschen. So drängeln die sich da rein. Nicht mal draußen vor der Tür war noch Platz. Und jetzt könnte man meinen, boah, warum? Was tut er? Heilt er jemanden? Tut er ein Wunder? Läuft er auf Wasser in der Badewanne? Nein. Er verkündet ihnen Gottes Wort. Das ist offensichtlich das, was die Menschen so anzieht. Wir sind ja heute immer gerne so, ja, also ne, so Predigt hat man jeden Sonntag irgendwie. Aber wenn erzählt wird, wie ein Gebet erhört wurde oder wenn erzählt wird, wie jemand geheilt wurde, das ist dann das Große, das Besondere, das Starke. Aber offensichtlich, das Erste hier selbst wieder, das hatten wir schon ganz oft, das Erste, was Jesus tut, er predigt. Dafür ist er da. Jesus ist gekommen, um zu predigen. Also, es spricht sich rum, dass er da ist. Und die Menschen wollen. Gottes Wort. Dafür sind die da, um das zu hören. Das ist die Situation, in der wir gerade sind. Jesus steht da und predigt. Und nun ist es so, dass er unterbrochen wird. Das ist die Situation, bleibt nicht da, sondern Vers 3, da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Kann man sich vielleicht so vorstellen wie eine Trage heute, ne? Also quasi liegt einer auf so einer Trage und dann sind da zwei Stäbe durch an den Seiten und vorne, hinten, links, rechts jeweils ist einer und dann heben sie ihn an und haben ihn wie auf so einer Rettungstrage in der Mitte. So, die tragen einen Gelähmten auf der Matte und die wollen natürlich zu ihm hin. So, Problem ist, alles ist voll. Was tun sie? Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Wollen wir da erstmal stehen bleiben kurz? Denn das ist ein wichtiger Punkt. Es gelang ihnen nicht. Sie hätten jetzt ja auch nach Hause gehen können. Ja? Und ich glaube, das ist eine sozusagen berechtigter Punkt, wo wir innehalten müssen und uns fragen, wo sind die Dinge in unserem Leben, die sozusagen Gottes Nein sind? Man könnte ja auch sagen, ja, die kommen dahin. Sagen, wir wollen zu Jesus, weil Jesus, der tut Wunder, der kann heilen, der kann retten, da wollen wir hin. Deshalb sind wir hier. Ne? Und dich bringen wir dahin, sagen die vier. Ne? Du bist unser Freund, wir bringen dich dahin. Und dann ist es ja alles voll. Und du könntest natürlich auch sein, dass die sagen, okay, offensichtlich ist heute nicht der Tag dafür. Wir gehen wieder nach Hause, wir machen es einen anderen Tag. Vielleicht ist das ja sozusagen, vielleicht ist diese Situation Gottes Nein. Ist das vielleicht Gottes Nein, dass heute nicht der Tag ist für diese Heilung? Das ist ja eine Möglichkeit und dass man das so deuten könnte. Ja, wir kommen da jetzt nicht durch. Es ist Gottes. Es ist kein Durchkommen. Da sind 100 Leute. Es ist komplett voll, überfüllt. Wir kommen nicht durch. Ist das Gottes Nein? Oder ist es eine Herausforderung? Ist es ein Test für unseren Glauben? Und das ist ein Moment, mal drüber nachzudenken. Wie unterscheiden wir das eigentlich in unserem normalen Leben? Wenn die Dinge erstmal nach Scheitern aussehen. Ja, weil es hätte genauso gut sein können, dass die vier nach Hause gehen. Also, die Frage, die hinter solchen Begegnungen steht, ist es Gottes Nein? Oder Herausforderung? Wir haben die Geschichte eben schon gehört. Die vier entscheiden sich offensichtlich dafür, dass es die Herausforderung ist. Dass es nicht bedeutet, alles ist voll, das ist Gottes Nein. Ja, wir gehen nach Hause, sagen die, nein, das ist es nicht, sondern das ist die Herausforderung. Wir glauben, dass der Weg zu Jesus der richtige ist. Also finden wir diesen Weg. Was machen sie? Sie klettern aufs Dach. Wir haben es eben auf dem Bild gesehen, das sind Flachdächer. Und vielleicht hast du es, geh nochmal zurück, Da schon ein bisschen gesehen. Ja, naja, kann man so ein bisschen erkennen. Hier sieht man es ein bisschen da. Die Dächer sind so, die haben da so, siehst du das da unten? Kann man das sehen? Oder bin ich da? Da bin ich so ein bisschen im Weg, ne? Warte mal. Die Dächer haben hier, da gucken so Stäbe raus. Das sind nämlich im Endeffekt so Lehmdächer. Also da sind so ganz viele Stäbe durchgezogen. Holz, die dann mit Lehm verdichtet sind. Das heißt, das ist quasi eine zweite Etage ohne Wände drauf gebaut. Also du hast einen Fußboden, aber dann keine Wände wieder, weil die Flachdächer ja auch benutzt haben, um zum Beispiel hier Fische zu trocknen oder Früchte oder Wäsche aufgehangen. So, ja. So, und da über die Leiter hier zum Beispiel gehen die vier hoch und fangen an, dieses Dach aufzugraben tatsächlich. Deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. So ist es hier, das ist ein neues Leben, die übersetzt das so. Die buddeln das Dach quasi auf. Also wenn ich der Typ bin, der Jesus das Haus vermietet, ich wäre ziemlich sauer am Ende vielleicht, ja? Also, sie buddeln das Dach auf und lassen durch die Öffnung den Kranken wie an so einem, an einem Seilzug quasi, ne? Lassen sie ihn runter. Warum machen sie das? Weil sie eben nicht sagen, das war Gottes Nein für diese Situation, sondern sie sagen, das ist Gottes Herausforderung für diese Situation. Das ist, wir zeigen hier unseren starken Glauben. Die vier Freunde zeigen ihren starken Glauben, indem sie sagen, das ist nicht das Ende dieser Geschichte heute, sondern wir gehen aufs Dach, wir decken das Dach ab und dann lassen wir ihn runter. Also wir sind bereit zur Sachbeschädigung dafür, dass unser Freund zu Jesus kommt heute. Dann ließen sie ihn durch die Öffnung, den Kranken, auf seiner Matte hinunter. Also der gelähmte Mann wird runtergelassen. Und was passiert dann? Als Jesus ihren Glauben sah, da sagte er zu dem Gelähmten, da müssen wir gleich mal genau auseinanderhalten, wer hier was hat. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Also, Jesus sieht ihren Glauben. Kann man sich fragen, ist das der Glaube der vier Männer oder der vier Männer und des Freundes? Es ist auf jeden Fall nicht nur der Glaube des Freundes, also des Kranken, des Gelähmten, sondern Jesus guckt zumindest die vier, vielleicht sogar die fünf an. Und er guckt sie nicht nur an, sondern er sieht ihren Glauben. Gibt es zwei Möglichkeiten? Entweder er sieht quasi die Tat der Liebe, die sie machen. Also er sieht ihren Glauben im Sinne von, okay, ich sehe, die sind bereit, ein Dach abzudecken und ihren Freund runterzulassen. Das zeigt mir ihren Glauben. Oder er sieht tatsächlich den Glauben. Wir lesen ja auch an anderen Stellen der Bibel, und da kommen wir heute auch noch mal zu, dass, ne, Menschen sehen, was mit Augen, was vor Augen ist. Gott schaut ins Herz. Vielleicht sieht Jesus tatsächlich auch einfach ihren Glauben. Ist eine Option. Und kommen wir nachher noch zu, wo wir wieder eine Sache haben, wo Jesus Dinge sieht, die wir nicht sehen. Also, vielleicht von allen fünf, vielleicht auch nur von den vieren. Das Spannende ist, er spricht dann aber nur zu dem Gelähmten und er sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Also, was passiert hier? Weil das, ich kann mir vorstellen, ich habe noch nicht in die Fragen reingeguckt, aber ich kann mir vorstellen, dass die Frage kommt. Warum ist es hier so, dass vier Leute so stark glauben, jetzt habe ich mein Bild hier immer noch, dass vier Leute so stark glauben, dass sie einen fünften, einen Freund zu Jesus bringen, der bisher noch nichts gesagt hat, nichts getan hat. Klar, der liegt gelähmt auf der Matte. Und Jesus sieht den Glauben, vielleicht von den vieren, vielleicht auch von den fünf, und spricht dann aber, nachdem er den Glauben gesehen hat, zu dem fünften, zu dem Kranken und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Will uns das sagen, dass der Glaube von jemand anderes reicht? Weil das ist eine Frage, die ich mir vorstellen kann, dass die kommt. Und das ist eine Frage, die tatsächlich ja schon immer viele Leute stellen, wenn sie diesen Text sehen. Reicht der Glaube von den anderen, also von den Vieren für den Fünften? Das ist die Frage. Und ich glaube, es ist sozusagen, man muss da zwei Dinge voneinander unterscheiden. Ich glaube, dass tatsächlich an dieser Stelle der Glaube von den Vieren reicht, dass Jesus sagt, dafür vergebe ich dem Fünften die Sünden. Obacht! Es heißt nicht, der Glaube von den Vieren reicht, dafür tue ich so, als würde der Fünfte glauben. Ja? Wir wissen zu diesem Zeitpunkt nicht, ob der Fünfte glaubt oder nicht. Jesus vergibt ihm die Sünden. Jetzt können wir sagen, okay, wenn wir aus Vers 5 haben, er sieht ihren Glauben, in Klammern den von allen fünf, dann vergibt er ihm die Sünden. Ja. Wenn er den Glauben von den Vieren sieht und über den Fünften keine Aussage hier gemacht wird, könnten wir vermuten, okay, der glaubt auch, sonst würde Jesus ihm ja nicht vergeben, die Sünden. Oder wir sind hier in so einer Situation wie zum Beispiel Fürbitte. Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Die Fürbitte der Eltern für ihre Kinder, die kann etwas im Leben dieser Kinder bewirken. Die kann aber sozusagen nicht den Glauben der Kinder ersetzen. Und auch hier ist es so, dass der Glaube der Vier nicht den Glauben von dem Freund ersetzt. Diese Tat, die sie tun, die kann aber wohl dazu führen, dass Jesus sich dieser Situation annimmt. Ja? Das bedeutet nicht, dass dieser Fünfte einen rettenden Glauben hat. Wenn ich das hier so sehe, der Jesus sieht die Vierten, die sieht die Vier, da würde ich sagen, da sieht er den rettenden Glauben. Da sieht er den Glauben von vier Freunden, die bereit sind, ihren Freund zu Jesus zu bringen, das Dach raufzuklettern, das Dach abzudecken, ihn runterzulassen, weil sie wissen, das ist die letzte Hoffnung, die es gibt. Da ist das Leben. Ja? Da bringen wir ihn hin. Also, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ist ganz spannend, ne? Die Leute warten ja auf eine Heilung eigentlich. Ne? Also, wenn ich drunten stehen würde im Haus, auf einmal geht das Dach auf und dann lassen sie ihn gelähmt noch. Dann würde ich denken, oh krass, krass. Gleich sehe ich, wie einer aufsteht. Jesus ist da, gleich sehe ich, wie einer aufsteht. Passiert nicht, er sagt, deine Sünden sind vergeben. Jetzt kommt die nächste Unterbrechung. Doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten. Jetzt kommen wir zu diesem Punkt, was wir hier eben oben hatten. Das ist hier die Zeit der Auseinandersetzung. Die Schriftgelehrten dachten, wie kann er so etwas sagen? Ne, also deine Sünden sind dir vergeben. Das ist doch Gotteslästerung, sagen sie. Nur Gott alleine kann Sünden vergeben. Und jetzt haben wir wieder so einen Moment, wie vorhin. Ne? Jesus sieht ihren Glauben, haben wir gelesen. Was lesen wir jetzt? Jesus wusste, was in ihnen vorging. Ne? Die denken das ja. Ne? Die Schriftgelehrten, die dabei saßen, die dachten, wie kann er das tun? Die sagen das gerade nicht laut, sondern die sagen, wie kann der das tun? Das denken die. Und Jesus guckt, Moment mal, warum macht ihr euch solche Gedanken? Und die so alle, was ist nun los? Ja? Also hier, wie hier oben, Jesus sieht ihren Glauben und Jesus wusste, was in den Menschen vorgeht. Warum macht ihr euch solche Gedanken? Was ist der Vorwurf Gotteslästerung? Das wird noch häufiger kommen. Aus dem simplen Grund. Wenn du das Alte Testament liest, dann siehst du Dinge, die Menschen tun können und du siehst Dinge, die Gott tun können. Und Sünden vergeben gehört ganz klar auf die Seite, tut Gott. Menschen vergeben keine Sünden. A, können sie das nicht? Und B, dürfen sie sich das auch nicht anmaßen? Nach dem Verständnis, das die Schriftgelehrten haben. Ne? Die haben ihr Altes Testament gelesen. Und die wissen, wenn da jemand kommt und behauptet, ich vergib Sünden, dann sagt er damit eigentlich in Klammern, ich bin Gott. Weil Gott vergibt Sünden. Menschen tun das nicht. Deshalb sagen die, Moment, wie kann der zu dem sagen, deine Sünden sind vergeben? Das ist Gotteslästerung. Musst du dir merken, ne? Bisher ist der Typ noch nicht aufgestanden. Der liegt immer noch auf seiner Trage. Das heißt, da ist ein Gelähmter, der liegt da und Jesus sagt, okay, deine Sünden sind dir vergeben. Alle so, okay, was ist nun los? Okay, die sagen, das ist Gotteslästerung. Das geht nicht. Und Jesus, der das mitkriegt, weil er eben nicht nur das sieht, was wir mit den Augen sehen, sondern er in unser Herz hineinschaut, der sagt, warum denkt ihr sowas? Warum macht ihr euch in eurem Herzen solche Gedanken? Und das ist schon mal ein ganz interessanter Wechsel, nämlich. Ne, warum macht ihr euch in eurem Herzen solche Gedanken? Weil das ist ja interessanterweise die Antwort schon ein bisschen auf diesen Vorwurf der Gotteslästerung. Der Vorwurf der Gotteslästerung ist ja da und sagt, du machst hier was, du behauptest hier was zu tun, was nur Gott kann. Und um denen zu zeigen, dass er es kann, macht er was, was nur Gott kann. Ja? Sie werfen ihm vor, du behauptest Dinge zu tun, die nur Gott kann. Und Jesus hört ihre Gedanken, in Klammern Dinge, die Gott tut, und antwortet ihnen damit so quasi ganz offensichtlich, naja, ihr merkt gerade offensichtlich, ich tue Dinge, die nur Gott kann. Deshalb habe ich gesagt, ich kann Sünden vergeben. Und jetzt kommt das, weshalb ich das ganze Ding genannt habe, hatte Jesus eigentlich Humor. Vers 9. Die Sünden sind vergeben. Ja, alle haben auf eine Heilung gewartet, die Sünden sind vergeben. Vers 9. Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, was Jesus gemacht hat? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Ganz offensichtlich, aus menschlicher Perspektive, ist es leichter, zu einem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben und dann nicht damit zu rechnen, dass danach sozusagen irgendwas Sichtbares passiert. So. In dem Moment, die Geschichte war ja quasi zu Ende. Das heißt, wir können ja von außen nicht sehen, ob diesem Menschen die Sünden wirklich vergeben sind oder nicht. Das heißt, wenn Jesus die Behauptung macht und sagt, ich vergebe dir jetzt die Sünden, dann kann niemand rundherum stehen und sagen, oh, ich habe es gesehen, es ist gerade passiert. Ja? Guck in seine Augen, die Sünden sind vergeben. Oder guck in seine Augen, da ist gar nichts passiert. Das funktioniert ja nicht. Das heißt, aus menschlicher Perspektive ist das Leichtere natürlich zu behaupten, ich habe dir gerade deine Sünden vergeben. Also in Jesus fragt, was ist leichter? Zu ihm zu sagen, deine Sünden sind vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Also von außen ist offensichtlich einfach zu sagen, deine Sünden sind vergeben, das Leichtere. Jetzt Vers 10. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn, wir sind jetzt hier beim Bereich Gotteslästerung, ne? Dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich an den Gelähmten, dem Gelähmten zu und sagte zu ihm, er hat ja schon vorhin zu ihm gesagt, deine Sünden sind vergeben. Und er sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, du bist geheilt. Und dann, der Mann sprang auf, nahm seine Matte, bahnte sich den Weg durch die staunende Menge. Ich glaube, die Schriftgelehrten standen ziemlich dumm da jetzt. Ja? Also erstmal schaut Jesus in die Reihen und sagt laut vor allen Anwesenden, was sie gerade gedacht haben, nachdem sie ihn der Gotteslästerung bezichtigt haben. Dann stellt er ihnen diese alberne Frage, na, was ist denn leichter? Quasi einem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder einem Gelähmten zu sagen, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Und dann sagt er, und wisst ihr was, um da noch einen draufzusetzen? Passt auf, steh auf, nimm deine Matte, geh nach Hause, bist geil. Der Typ steht auf, nimmt seine Matte und geht nach Hause. Also ich glaube tatsächlich, dass Jesus in diesem Moment, dass das eine Form von Humor ist tatsächlich. So hart die Situation auch ist, ja. Aber er hat da Schriftgelehrte, die so verbohrt sind da drin, zu gucken, wer macht was falsch, wer liegt wo daneben, wo finden wir eine Gotteslästerung, die wir anzeigen können. Dass er sie fragt, na, was ist denn leichter? Was ist denn leichter? Sünden vergeben oder einem Gelähmten sagen, steh auf? Pass auf, ich mach beides. Und warum? Weil ich euch beweise, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. Menschensohn ist ganz bekannt im Danielbuch zum Beispiel und bei den prophetischen Texten. Diese Messias-Ankündigungen, die da auch stark drin sind. Und dann hier die Vollmacht besitzt. Und das ist auch wieder, das fällt wieder in die gleiche Kategorie. Du merkst, das ist, das verbindet sich alles. Auch hier wieder etwas, das nur Gott kann. Das heißt, wir haben jetzt hier, ne, Vollmacht, Sünden zu vergeben, kann nur Gott. Leuten in die Herzen schauen, was sie denken, kann nur Gott. Jemandem zu sagen, dir sind die Sünden vergeben, kann nur Gott. Jemandem zu sagen, geh nach Hause, du bist geheilt, kann nur Gott. Das heißt, den ganzen Text hindurch, so Stück für Stück, häppchenweise, wird es immer mehr, dass Jesus zeigt, naja, es ist keine Gotteslästerung, offensichtlich bin ich Gott. So, merkt ihr es. Der Mann sprang auf, nahm seine Matte und bahnte sich den Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. Das ist die Konsequenz, ne? Die Folge ist, die Menschen loben Gott. Und dann noch festgestellt, sowas haben wir noch nie gesehen. Warum? Weil hier die Messias-Ankündigung, das große Event, der große Retter, der kommt, weil das sich hier gerade erfüllt. Die stehen live dabei, als die Ankündigung aus dem Alten Testament. Da kommt einer, der die Welt auf links dreht. Da kommt einer, der Heilung bringt, der uns zu Gott zurückbringt. Natürlich haben die das vorher noch nicht gesehen, weil es sowas vorher noch nicht gab. Ja, natürlich, du siehst im Alten Testament, wie Wunder passieren. Du siehst auch mal, wie jemand geheilt wird. Aber all diese Dinge, die passieren nicht in diesem Maße, wie sie zur Zeit Jesu dann passieren, durch Jesus. Und vor allem dieser Moment der Sündenvergebung, dass das damit verbunden wird, alles. Ja, das findest du hier. Das findest du nur bei Jesus. Und deshalb merken die, Moment, das haben wir noch nie so gesehen. Der ist nicht nur ein Wundertäter, der ist nicht nur ein Heiler, der ist nicht nur ein toller Prediger, der ist mehr. Und das ist unser kleines Textstück für heute. Jesus, der nicht nur jemanden heilt, sondern der Sünden vergibt, der den ersten Konflikt mit den Schriftgelehrten anfängt und wie ich finde, dabei das auf schon relativ humorvolle, subtil humorvolle Art und Weise macht, indem man das so häppchenweise aneinander reiht und dann mit dieser Frage, na, was ist denn nun leichter? Einfach zu sagen, dir sind die Sünden vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Und wisst ihr was? Ich zeig's euch. Pass auf, ich mach beides. Komm, ich mach heute beides. Das ist unser kleines Textstück für heute. Und wir werden jetzt gleich mal in die Fragen reinspringen. Ich trinke einen Schluck. Wenn du überlegst, wie kann ich diesen Kanal und Gunnar unterstützen, zum Beispiel so. Zum Beispiel so. Das hilft immer. Also, wir schauen mal in die Fragen rein. So. Wie immer, ich fange mit denen an, die sich direkt auf den Text beziehen. Also, Andreas, also mega, du bist, glaube ich, gefühlt, nicht nur gefühlt, ich glaube, du bist wirklich jedes Mal dabei. Also schön, dass du da bist. Was ist damit gemeint, dass Jesus ihren Glauben sah? Warum werden zunächst nur die Sünden vergeben? Ist es das eigentliche Ziel von Jesus? Ich glaube tatsächlich, dass, ich glaube, das hatten wir das letztes Mal, in irgendeiner Markus-Geschichte mit Heilung hatten wir das. Dass Jesus natürlich sagen kann, ich heile dich, macht er am Ende ja auch. So. Aber dass das ja dann, ich weiß nicht, schätzen wir mal, sagen wir mal, behaupten wir mal, der Mann ist 30, wird jetzt geheilt, hat noch 30 Jahre zu leben. Dann hat das, was Jesus getan hat, eine Konsequenz für diese 30 Jahre. Wenn Jesus ihm die Sünden vergibt, dieser Mensch diesen rettenden Glauben dadurch bekommt, weil er merkt, was da passiert, dann hat das eine Konsequenz für die Ewigkeit. Also wir merken das ja auch, Jesus heilt schon auch Menschen. Meistens tatsächlich nicht von sich aus, sondern weil Leute ihn ansprechen. Es ist nicht so, dass Jesus umherrennt und sagt, wen kann ich heilen, ist hier noch jemand, klopft nicht an Türen und sagt, ist hier noch jemand krank, ich bin gerade im Ort. Sondern der Normalfall in den Evangelien ist es so, dass Menschen zu ihm kommen und sagen, ich bin blind oder der und der. Oder so wie hier, die vier kommen, weil sie gehört haben, Jesus ist da. Jesus ist nicht umhergezogen, hat gesagt, Moment, ich merke doch, ne, ich bin Gott, ich merke doch, hier ist ein Gelähmter mit vier Freunden, wisst ihr, wo der wohnt. Das eigentliche Ziel Jesu ist Sündenvergebung und das vor allem dann natürlich in dem, was er am Kreuz tut. Heilung, so groß und spektakulär die auch sind und so große Wunder, das auch für die Menschen damals und auch aus unserem Blick heute immer noch ist, ist es quasi nur Beiwerk. Das Hauptding, was Jesus tut, ja, ist sein Leben geben für die, die an ihn glauben. Andreas hat noch eine zweite Frage, die kommt hier gerade direkt hinterher bei mir, deshalb mache ich die auch mit. Ich stochel bei Vers 9 und weiß bis heute nicht, was leichter ist. Ich finde das Vergeben der Sünden schwerer. Habe ich was übersehen? Ich glaube, für Jesus ist es zumindest in diesem Teil, so wie ich das gerade sagte, das Entscheidendere. Wenn wir mit dem Blick der Schriftgelehrten raufgucken, die eh nicht glauben, dass er Gott ist, sondern die denken, hier macht gerade einer Gotteslästerung. Aus deren Blickwinkel ist es natürlich leichter zu behaupten, ich habe dir die Sünden vergeben und keiner erwartet, dass danach irgendwas passiert. Ja, die denken ja, er ist ein Scharlatan. Das heißt, wenn er sagt, steh auf, du bist geheilt und nichts passiert, ist natürlich riskanter. Also wenn ich ein Scharlatan wäre, würde ich im Zweifel auch sagen, naja, deine Sünden sind dir vergeben. Und nicht, steh auf, du bist geheilt und nichts passiert. So, ich glaube, aus dem Blickwinkel kann man das sehen. So. Und danach macht Jesus das ja noch sozusagen das optisch Eindrucksvollere und sagt, steh auf, nimm deine Matte, geh nach Hause. Der Typ steht auf, nimmt seine Matte und geht nach Hause. Genau. Hagen, auch jedes Mal dabei, glaube ich, schön, dass du da bist, könnte das ihren Glauben nicht auch auf alle fünf bezogen sein? Denke ich tatsächlich auch manchmal, dass, also auch der, sozusagen der Fünfte, der auf der Trage, zumindest lesen wir nicht davon, dass der unter Schreien und sonst was da hingezerrt werden musste, sondern die, ich glaube schon, dass die fünf alle glauben. Das ist. Der Text ist da eben so ein bisschen uneindeutig an der Stelle, wir können nochmal hingehen. Der ist da so ein bisschen uneindeutig, weil das hin und her springt. Ne? Es ist ja Vers 5. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten. Das heißt, das springt ja einmal. Und deshalb ist das so ein bisschen tricky, weil streng genommen müsste man sich auch vorstellen, dass es quasi die auch quasi auf zwei Etagen sind. Ne? Die vier stehen ja auf dem Dach und lassen den fünften runter. Das heißt, Jesus steht. Sitzt, wie auch immer, bei dem Fünften, guckt hoch zu den Vieren. Also die sind ja auch räumlich ein bisschen getrennt gerade. Deshalb ist das so ein bisschen tricky an der Stelle. Aber ich bin auch immer mehr dazu geneigt, tatsächlich davon auszugehen, dass er alle fünf sozusagen sieht in diesem Moment. Tamara auch quasi jedes Mal dabei, Frage in die Richtung, genau. Oh, super spannende Frage. War der Gelähmte lahm, weil er gesündigt hatte? Konnte man das schlussfolgern, weil Jesus ihm die zuerst die Sünden vergibt? Würde ich daraus nicht schlussfolgern. Also weder lesen wir im Text, dass er lahm, gelähmt ist, weil er dieses oder jenes getan hat. Denn das Ding ist, die Sündenvergebung, die brauchen wir alle. Wir sind ja manchmal so, dass die Sündenvergebung brauchen die ganz harten Fälle. So, die Realität ist, ich brauche die Sündenvergebung. Also wenn Jesus mich treffen würde, hier in der Szene, also, ne? Da würde der sagen, Gunnar, ich vergebe dir die Sünden. Und das wäre das Großartigste, was er tun kann. Ja? Das heißt, jeder von denen, die da sind, also sowohl der als auch die vier auf dem Dach, als auch die 100, die in der Hütte da stehen, alle von denen brauchen Sündenvergebung. Das ist ja, darum geht es ja in diesem ganzen Ding. Jesus kommt ja in die gefallene Welt, wo gefallene Menschen, wo Sünder rumlaufen, die sich nicht alleine retten können. Deshalb kommt der Retter ja. Ja, also wenn wir uns fragen, wie können wir Jesus besser kennenlernen, das, was er tut, das, wofür er da ist, dann ist das einer genau dieser Punkte. Eben auch die Erkenntnis, sowohl alle, die hier vorkommen, als auch alle, die heute hier mit dabei sind, als auch der, der hier vor der Kamera sitzt, brauchen einen Jesus, der sagt, mein Sohn, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Das heißt, man kann dann nicht automatisch schlussfolgern, dass er gelähmt ist, weil er ein Sünder ist. Weil sonst müssten alle gelähmt sein in dieser Seele. Sind die Wunder immer so groß wie der Glaube oder hat das nichts miteinander zu tun? In Matthäus sagt Jesus an einer Stelle, wäre euer Glaube nur so groß wie ein Senfkorn, das ist was sehr Kleines, dann könntet ihr zu diesem Berg sagen, etwas sehr Großes. Also ich glaube nicht, dass man automatisch eine Verbindung ziehen kann zwischen je mehr Glaube, je mehr Wunder. Genau. Und auch hier wird ja nicht sozusagen die Quantität des Glaubens oder auch nicht die Qualität, weder die Menge des Glaubens in irgendeiner Form, also ihr habt viel Glauben, ihr habt wenig Glauben, sondern er sieht ihren Glauben. Wird ja nicht beurteilt. Auch nicht die Qualität des Glaubens. Es heißt ja nicht mal, ihr habt einen sehr guten 2-Plus-Glauben, das reicht für ein Wunder. Ne? Oder ihr habt gerade noch einen 4er-Glauben, das lassen wir heute nochmal durchgehen, weil ich einen guten Tag habe, sondern er sieht den Glauben. Es geht tatsächlich um Glaube oder Nicht-Glauben. Die Qualität oder die Größe des Glaubens, die ist in erster Linie hier nicht das Thema. Und dann zum Beispiel mit dem, was wir eben hatten, ne, also Senfkorn und Berg, glaube ich nicht, dass es eine direkte Relation gibt zwischen größerer Glaube, größeres Wunder. Hier ist noch eine Frage von Johanna, die so ein bisschen noch auf das von eben eingeht. Deshalb nehme ich die noch mit dazu. Heißt es im Umkehrschluss, Krankheit ist das Ergebnis von Sünde? Solches bekomme ich entgegengeworfen. Ich weiß nicht so genau, was ich da entgegnen soll. Also, wir müssen da unterscheiden zwischen dem großen Ganzen und dem einzelnen Fall. Ich glaube nicht, dass man in dieser Stelle, wie wir es eben hatten, sagen kann, ah, guck, der Mann hat die und die Sünde begangen, also ist er gelähmt. Man kann aber sehr wohl sagen, wir leben in einer sündigen Welt, also gibt es sowas wie gelähmt sein. Adam und Eva im Paradies hätten nicht das Problem gehabt, dass sie gelähmt sind. Bin mir ziemlich sicher, Adam und Eva im Paradies hätten auch keinen Krebs bekommen. So, aber Achtung, das bedeutet nicht, jemand bekommt Krebs oder eine Lähmung, weil er diese oder jene Sünde getan hat. Aber Krankheiten sind in unserer Welt, weil unsere Welt gefallen ist, weil eben nicht mehr es war alles gut ist, sondern ne, Paradies, Schlange, Adam und Eva. So, das heißt, die Krankheit ist in die Welt mit reingekommen. Und der Römerbrief sagt zum Beispiel, dass die Sünde sozusagen, das ist die Krankheit bis zum Tode hin. Ja, der Tod ist der Sünde Sold, sagt Paulus auch im Römerbrief. Das heißt, das schlussendlich bewegt sich die Sünde auf Vernichtung hin, auf Tod hin, auf das Ende hin. Das ist das Ziel der Sünde. Das Ziel der Sünde ist zu zerstören. Und Krankheit ist eine Art von Zerstörung dafür. Ja? Ist nur eine. Sünde zerstört auch zwischenmenschliche Beziehungen. Sünde zerstört Vertrauen in Gott, in einer Ehe zum Beispiel zerstört Sünde Vertrauen. Und Krankheit ist auch eine Form von Zerstörung. Etwas, das Leben zerstört. Das heißt, man kann nicht sagen, du bist krank, weil du gesündigt hast. Man kann aber, glaube ich, sagen, es gibt Krankheiten, weil es Sünde gibt. Ich wäre aber sehr, sehr vorsichtig tatsächlich, das eins zu eins zu verbinden mit bestimmten Personen. Weil du hast auch die schlimmsten Sünder sozusagen, Menschen, die schlimmsten Dinge tun, die in ihrem Leben vielleicht zweimal einen Schnupfen kriegen. Also du kriegst nicht automatisch eine hundertprozentige Linie, die du einmal so durchmachen kannst, wo du sagst, ja guck, es stimmt jedes Mal. Wer viel sündigt, ist viel krank, wer nicht sündigt, ist gesund. So funktioniert es halt nicht. So. Aber es gibt überhaupt Krankheit, weil es Sünde in dieser Welt gibt. Tamara, Juden, die Jesus angenommen haben, nennt man immer messianische Juden, nicht Christen. Nee, nicht zwingend. Also, messianische Juden sind eine besondere Gruppe sozusagen. Also, der Normalfall wäre, also zu diesem Zeitpunkt ist es ja so, dass die Juden, die Jesus nachfolgen, Juden sind, die ihrem Messias nachfolgen. Das Christentum entsteht ja aus der Wurzel des Judentums, dann nach Ostern. Das heißt, die 12 Jünger, die hier Jesus nachfolgen, die sind nachher die ersten Christen. Sie sind zu diesem Zeitpunkt aber Juden, die ihrem Messias folgen. Und das heißt, der klassische Weg wäre, du bist als Jude geboren, kommst dann nach Ostern vielleicht in einer Gemeinde mit dem Glauben in Verbindung, lässt dich taufen und bist danach Christ. So. Die Apostelgeschichte, die unterscheidet zum Beispiel zwischen Juden und Heidenchristen nachher. Das heißt, Leute, die vorher Heiden waren, also irgendeinen römischen Glauben hatten, oder die vorher Juden waren, also den jüdischen Glauben hatten, jetzt aber Christen sind. Also das ist die Betonung liegt auf Christ. Also Juden, Christ, Heiden, Christ. So. Messianische Juden. Das ist eine Bewegung, die später ist. Also heute gibt es auch messianische Juden. Das sind Menschen, die von Haus aus Juden sind, Jesus aber als Messias anerkennen. Das heißt, die verbinden quasi Dinge. Die feiern zum Beispiel jüdische Feste, feiern aber auch Weihnachten und Ostern. Vielleicht ist das ein ganz gutes Beispiel, wie das zusammenkommt. Ja? Also messianisch, das sind nicht automatisch messianische. Messianische Juden sind eine besondere Gruppe nochmal. Stellt Jesus die Gelehrten nicht bloß? Waren die nicht verwundert über den Gedankenleser? Also das vermute ich, dass sie verwundert waren. Das Ding ist ja, wenn sie dann eins und eins zusammenzählen, würden sie ja auf die Antwort sozusagen kommen. Sie werfen ihm vor, Moment, du tust so, als wärst du Gott. Und dann tut er die ganze Zeit Dinge, die nur Gott tun kann. Also, ne? So. Claudia fragt. Den Maulwurf, den kenne ich von früher. Es gab so ein Möbelhaus, in das wir mit unseren Eltern früher auch gefahren sind. Da gab es so ein Kinderland, da lief auf einem Riesenfernseher immer diese Geschichten mit diesem Maulwurf, wo so ein Wald abgeholzt wird. Also, Claudia fragt, Jesus berührt auch diesen Gelähmten nicht. Also reicht für Heilung das Glauben des Kranken und die direkte Anwesenheit Jesu. Wir werden später feststellen, dass nicht mal die Anwesenheit Jesu vonnöten ist. Oder warte, gibt es den Text bei Markus? Also bei Matthäus gibt es ihn auf jeden Fall. Der Gelähmte oder der kranke Sohn oder Diener in manchen Übersetzungen auch des Hauptmanns. Da kommt ein Hauptmann zu Jesus und sagt, mein Sohn oder Diener, je nachdem, liegt krank zu Hause. Und ich weiß, du bist jemand, der Vollmacht hat. Taucht das Wort wieder auf. Ich weiß, dass du ihn heilen kannst. Und dann sagt Jesus zu ihm, geh nach Hause, er ist gesund. Und dann steht dann hinter und er lief nach Hause und als er zu Hause ankam, sagten ihm die Bediensteten, die Menschen in seinem Haus, dass er genau in der Stunde gesund wurde, als Jesus das gesagt hat. Also Jesus muss nicht mal bei dem Kranken sein. So groß ist die Vollmacht tatsächlich. Anni fragt, reicht der eigene Glaube dann auch heute noch für zum Beispiel die Familie oder hilft der Glaube dann im Sinne von, ich bete für sie, damit sie zum Glauben kommen? Das Zweite. Glaube ist immer im Verständnis des Neuen Testaments, ist Glaube immer was Persönliches. Du kannst nicht stellvertretend für jemanden glauben, im Sinne von rettender Glaube. Also es reicht nicht, mein Glaube ist doppelt stark, deshalb reicht das auch für meine Schwester, die nicht glaubt. So funktioniert das nicht. Sondern der Glaube ist immer eine eigene Beziehung zwischen einem Menschen und Gott. Wo andere mit ins Spiel kommen, ist dann natürlich im Bereich Fürbitte. Natürlich ist es gut und richtig, zum Beispiel für die Familie zu beten. Also ob sie glauben oder nicht, ja, für die zu beten, die glauben, dass ihr Glaube stark ist und dass sie, ne, und so weiter. Und für die zu beten, die nicht glauben, dass sie zum Glauben kommen. Natürlich, das ist auf jeden Fall eine gute, wichtige, richtige Sache. Genau, aber das ersetzt am Ende des Tages nicht den eigenen Glauben. Das heißt, ich kann ich kann jeden Tag für meine Schwester beten, die nicht glaubt. Wenn nicht irgendwann der Glaube bei ihr kommt, dann hilft ihr das am Ende auch nicht. Ja? No. Jakob, super, super spannende Frage. Braucht der Gelähmte noch den Kreuzestod, obwohl seine Sünden ihm persönlich vergeben wurden? Das ist eine spannende Frage, weil es gibt ja sozusagen Menschen, wenn wir das Evangelium lesen, gibt es ja so 2 bis 5 Hände voll Menschen, die Jesus treffen zwischen Taufe und Kreuzigung, denen er sagt, deine Sünden sind vergeben. Etwas, das wir ja erst sozusagen durch das Kreuz hören. Ich glaube, dass das Kreuz trotzdem notwendig ist, weil das Kreuz schlussendlich sozusagen den Tod besiegt. Also Jesus vergibt hier die Sünden und das ist nicht klein zu reden, in keinster Weise. Was er am Kreuz tut, ist aber noch größer, weil da nimmt er sozusagen alle Sünden, die vergangenen, die damals gegenwärtigen, die zukünftigen Sünden, all die nimmt er mit ans Kreuz und besiegt sogar den Tod selbst, indem er nach 3 Tagen wieder aufersteht. Also das ist noch mehr, noch größer. Das soll nicht kleinreden. Ich bin mir tatsächlich auch in diesem Punkt hin und her gerissen. Also quasi, würde Jesus hier jetzt nach verschwinden und nicht am Kreuz sterben, was würde mit diesem Gelähmten passieren? Option A, die Sündenvergebung ist da und gilt. Nun ist natürlich die Frage, was passiert, wenn der nächsten Tag wieder sündigt? Also ist dieses hier, deine Sünden sind vergeben? Ist das so ein ewiges, deine Sünden sind vergeben, wie der Kreuzestod das machen kann? Das ist nämlich der Punkt, an dem ich da hin und her schwanke, ne? Weil der Kreuzestod hat was Endgültiges. Also positiv Endgültiges. Der Tod ist besiegt, positiv endgültig. Und ist das hier nicht eine Sündenvergebung, die sozusagen auch wieder zunichte gemacht wird, dadurch, dass ich wieder sündige? Oder mit anderen Worten, woran glaubt er denn dann, wenn das Kreuz nicht noch kommt? Also ist dieser Gelähmte und dann nicht mehr Gelähmte, spinnen wir das mal weiter. Ich stelle mir vor, ein Jahr später wird Jesus gekreuzigt. Der ehemals Gelähmte hört davon. Hört, was passiert ist, hört, dass das Grab leer ist. Weiß mit einem Mal, wow, der Typ, der damals mich geheilt hat vor einem Jahr, das war nicht nur ein Wundertäter, das war nicht nur Messias, so wie wir uns das kennen, sondern das ist Gott selbst gewesen. Der Tod ist besiegt, das Grab ist leer, dem vertraue ich komplett mit einem. Ja, vorher war ich dem super dankbar als Wundertäter oder so, aber jetzt ist das mehr. Und wäre das gekommen sozusagen, wenn er jetzt hier einfach fröhlich nach Hause geht und geheilt ist? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Deshalb bin ich da so ein bisschen unentschlossen tatsächlich. So. Susi fragt, heißt das, wenn ich um Schutz für meine nichtgläubige Mutter bete, wird das Gebet nicht erhört, weil sie nicht gläubig ist? Nee, das glaube ich nicht. Tatsächlich. Wir können natürlich und sollen auch für Menschen beten, die nicht glauben. Die Bibel fordert uns zum Beispiel ja auch auf, für die Regierung und die Machthaber zu beten in den Pastoralbriefen. Also, das ist immer schon ein Thema, auch für Nichtgläubige zu beten. Weil wenn wir realistisch davon ausgehen, dass Gott Vollmacht, wie wir es hier gelesen haben, ja, dass Gott die Welt in den Händen hält, dann ist es natürlich so, dass wir auch für Menschen beten sollen und müssen, die nicht gläubig sind. Das ist eine ganz süße Frage. Frage von Anna, 7 Jahre. Gibt es den Gunnar echt und können wir da auch mal zum Kindergottesdienst? Wann ist der? Hi Anna, ich bin echt. Es gibt mich wirklich. Ich sitze hier nur im Internet drin. Aber ansonsten bin ich echt. Wir haben Kindergottesdienst parallel zu den Gottesdiensten hier bei uns in der Kirche bei uns. Kannst du zum Beispiel auf unserer Facebook-Seite oder auf unserer Homepage mal nachschauen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wo du wohnst, Anna. Vielleicht ist es auch super weit entfernt. Dann ist das ein bisschen schwierig. Aber schöne Grüße, wo auch immer du wohnst. Und ist es nicht schon ein bisschen spät, um 8:30 mit 7 Jahren noch wach zu bleiben? Hast Glück gehabt heute, ne? Hier war noch eine andere Frage, die jetzt gehen wir mal so ein bisschen ins Allgemeinere, weil ich habe jetzt zu so den ganz vielen, die wir hier so hatten, haben wir ganz viel schon durch. Tamara fragt, sitzt du bei der Study im Pastorat? Ja, das hier ist ein Raum im Pastorat. Quasi mein, also YouTube-Studio Schrägstrich Gästezimmer. Also hier ist eine Schlafcouch. Wenn wir Gäste haben, schlafen die hier in diesem Zimmer. Das ist immer ganz witzig. Ich habe schon, habt ihr nie gemerkt, zumindest hat es keiner gesagt. Ich habe schon die eine oder andere Bible-Study gemacht, wenn in diesem Zimmer eigentlich gerade jemand zu Gast ist und wohnt. Aber das ist immer die Bedingung. Wenn die Leute kommen, dann ist immer das Erste, gar kein Problem. Wir freuen uns super gerne. Ja, weil hier ist die Schlafcouch, hier ist eine Tür, da kommt man direkt noch zu dem zweiten Badezimmer, was wir hier unten haben. Und ein Raum weiter ist die Küche. Also wie so ein kleiner eigener Trakt bei uns im Haus. Super praktisch. Aber Mittwochabend bin ich hier. Und dann müssen wir deine Sachen aus dem Weg räumen, dass man die nicht sieht. Das ist immer die Ansage, wenn jemand kommt. Genau, ich sitze hier im Pastorat, ja. Also, ganz viele Fragen zum Thema Gebet heute. Super spannend. Ich habe ein paar Videos auf meinem Kanal zum Thema Gebet. Beten mit Psalmen. Ich habe mal eine Bible-Study gemacht, vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant, über das Vaterunser, was ja so wirklich das Grundgebet unseres Glaubens ist. Es ist 3 Teile, heißt das sogar Beten wie Jesus oder musst du mal gucken, ist so Jesus in verschiedenen Farben auf dem Cover bei den Bible-Studies. Genau. Das ist vielleicht nochmal für den einen oder anderen, wer es nicht gesehen hat, gerne da reinschauen. 3 Teile Beten wie Jesus oder Vaterunser oder so. Oh, hier ist eine Frage. Jo, Luca, schaust du bei deinen YouTube Analytics auf die Aufrufe und Likes und macht das was mit dir? Ja, also beides ja. Ich schaue da drauf. Zu viel tatsächlich auch. Also ich glaube, es gibt ein gutes Draufschauen, weil diese YouTube Analysedaten, die verraten einem natürlich auch ein bisschen was, was funktioniert und was nicht. So, jetzt nicht im Sinne von, weil man gefallen will, aber wenn man Arbeit in etwas steckt, dann möchte man natürlich auch, dass Leute das sehen. Umso mehr, wenn es christlicher Content ist, von dem ich ausgehe, dass das wichtig ist, dass Menschen das hören. So, also wenn ich in einem, nehmen wir mal an, ich würde quasi, Mikro ist ganz dumm, man hört sowieso nichts, ständig ist irgendwas vor der Kamera, kein Mensch guckt sich das an, was ich hier mache, dann geht das am Ziel vorbei, so toll der Inhalt sein kann. wenn niemand sich das anguckt und das anklickt und dabei bleibt, dann hat da auch niemand was von. So, das heißt, ich gucke mir auf einem gewissen Niveau schon die Zahlen an. Ich merke aber auch in letzter Zeit, dass mich das schon manchmal angreift. Nicht so sehr die Zahlen, sondern manchmal so der ein oder andere Kommentar. Da merke ich schon, dass ich, ich habe da letztens so einen Gedanken gehabt, da wollte ich immer noch mal ein Video drüber machen. Dieser Gedanke, ich bin mir nicht sicher, ob wir Menschen dazu gemacht sind, von so, das muss ich vorsichtig formulieren, weil ich das nicht böse meine, aber ob wir Menschen dazu gemacht sind, dass wir so viele Menschen haben, die in unser Leben reinreden. Weil der Normalfall ist natürlich, dass ich in meinem Umfeld fünf, sechs Freunde habe, die in einem Verhältnis zu mir sind, wo es ganz natürlich ist, dass wir einander sagen können, hey, das und das war nicht so schlau. Das und das, guck mal in die Richtung, ja? Wo, Tobi ist zum Beispiel so einer, den kennt ihr auf dem Kanal. Tobi und ich, wir können über alles miteinander reden. Wir können uns auch gegenseitig sagen, hey, das war richtig dumm. So, ne, denk mal drüber nach. So. Und da ist man nicht angegriffen, sondern wir sind wie Brüder. So. Andersrum ist es auf YouTube manchmal so, dass Leute natürlich, weil die anonym sind, dir Sachen sagen, von denen du ausgehen würdest, die würden sie mir nicht ins Gesicht sagen, wenn sie mich treffen. So. Und wenn das dann aber ein bestimmtes Level erreicht, wo du unter einem Video 100 Kommentare kriegst, die nicht alle negativ sind, aber lass da 10 dabei sein, das sind dann die 10, die hängen bleiben. Und auf einmal hast du 10 Leute, die ziemlich dicht bei dir dran sind und die dir sagen, was sie eigentlich gerade alles blöd finden, dem, was du da gerade gemacht hast. Und deshalb merke ich schon, dass das was mit mir macht, was nicht immer positiv ist. Und ich bin gerade am Überlegen, wie kann man das schlau in Bahnen lenken, die gesund sind. So. Genau. Was trinkst du da? Cola Zero. Nehmen wir doch mit diese Frage von Tom. Wie finde ich raus, ob Gott Nein sagt oder ob es eine Herausforderung ist? Bezieht sich auf das von vorhin, ne? Die vier Freunde, die sagen, okay, offensichtlich funktioniert es gerade so nicht. Wir machen aber weiter, weil es eine Herausforderung ist. Ich glaube, dass Gott so im klassischen drei Antworten hat auf Gebete. Ja, nein oder auch ein später oder ein nicht genau jetzt gerade. Also das hier ist irgendwo zwischen ja und später, was hier gerade passiert. Und der erste Punkt ist beim Gebet, ist es etwas, was gegen Gottes Wort spricht. So, ja, also bete ich um etwas, was Also ne, bete ich, lieber Gott, bitte lass es morgen den ganzen Tag Schnitzel regnen. So. Kann man sich ausrechnen, was wahrscheinlich passieren wird. Klammern, du musst wahrscheinlich keinen Regenschirm mitnehmen, auch wenn ich das bete. So. Also es gibt Dinge, oder wenn ich bete, lieber Gott, ich möchte, dass XY morgen einen Herzinfarkt kriegt. Das sind Dinge, die sprechen gegen Gottes Wesen, die sprechen gegen die Bibel, gegen das, was wir von Gott da lesen, wie Gott zu uns ist und wie auch wir zueinander sein sollen. Ja, Gott sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, nicht bete dafür, dass er einen Herzinfarkt kriegt. Jesus sagt sogar, bete für die, die dich verfolgen, bete für deine Feinde. Ja, und nicht bete, dass sie einen Herzinfarkt kriegen. Also ziemlich simpel, wenn das nicht passiert, dann ist es nicht eine Herausforderung, noch mehr zu beten, dass dein Feind einen Herzinfarkt kriegt. Sondern es ist ein Nein. Und dann gibt es die Dinge, die theoretisch ein Ja sein könnten, die aber vielleicht gerade in deinem Leben in einen Zeitraum fallen, in dem die nicht angebracht sind. Gott, ich bitte darum, dass meine YouTube-Videos 1 Million Klicks kriegen. Das ist ein blödes Beispiel. Ich habe schon mehr als das, warte, also zusammengerechnet. Ich bete darum, dass meine YouTube-Videos 10 Millionen Klicks kriegen, am besten über Nacht. Dann ist es theoretisch im Rahmen der Möglichkeiten, ist vielleicht auch was, was Gott sagt, ja, auf Dauer, ne? Das ist wichtig mit der Botschaft. Aber wenn ich dir das morgen über Nacht gebe, Gunnar, ich kenne dich, da kommst du nicht mehr klar. Das ist zu viel für dich. Ja? Das ist zu viel, weil Gunnar, ich kenne dein Herz. Ich weiß, was in dir vorgeht. Wir machen das ein bisschen langsamer. Ja? Die Herausforderung ist dann sozusagen, weiterzumachen. Nicht zu sagen, oh, Gott will es offensichtlich nicht, hat Nein gesagt, ich höre auf mit der ganzen Geschichte. Kannst du jetzt einsetzen, was auch immer du machst, ja? Gott, ich bete, dass morgen 300 Leute im Gottesdienst sitzen, wenn sonst immer nur 20 da sind. So. Dann kann es auch sein, dass dieses Wachstum, das Gott sieht, dass du und ich damit nicht umgehen, dass wir eitel werden. Dass es mit unserem Herz was macht, was nicht gut ist. Und deshalb kann es auch die Herausforderung sein. Also, ne, halt dich an das, was die Bibel dir über Gebet, über Gottes Wesen, über das, was Gott tut, sagt. Ich glaube, das ist ein ganz guter Maßstab für Nein oder Herausforderung. Ja? Also, es ist schon halb jetzt gleich. Wir beten jetzt noch gemeinsam. Und wollen uns unter Gottes Segen stellen, denn das ist wichtig. Vorhin war die Frage, ob Beten und Segnen das gleiche ist. Nee, nicht ganz. Beten ist ja Kommunikation sozusagen von mir oder von uns zu Gott. Segnen ist Gottes Segen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Gottesdienst mache, dass Gottes Segen durch mich zu den Menschen geht oder durch jemand, zu jemand anderem, der den Segen gibt. So, ne? Also, wir beten jetzt und danach spreche ich den Segen. Und da haben wir beides zusammen. Also, Gott, ich danke dir für den heutigen Abend. Ich danke dir für diese Bible Study. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der das jetzt gerade live mitgeguckt hat, der mit dabei ist, der hungrig ist auf dein Wort. Und ich danke dir auch für jeden und jede, die es danach noch gucken, die es jetzt noch, wann auch immer gerade, das ist ja das Schöne daran, sich mit deinem Wort beschäftigen und etwas von dir lernen, über dich lernen. Gott, segne du uns dafür, stärke uns und gib uns die Hoffnung und einen Glauben, der so stark ist wie der von den vier Freunden, von denen wir heute gehört haben. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ganz, ganz vielen Dank euch. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Mittwoch, 19:30 Uhr. Und ansonsten bin ich ja gerade dabei, hast du vielleicht gesehen, poste immer mal wieder ein paar mehr Videos auf meinem Kanal. Also wenn du Lust hast, schau da mal rein. Es ist jetzt wieder mal so ein bisschen mehr die Zeit, so den Pastorenalltag zu zeigen. Da habe ich gerade Lust zu. Und dann, ne? Wir sehen uns auf jeden Fall bei der einen oder anderen Sache wieder. Oder wenn du sogar hier direkt wohnst, schau einfach mal bei irgendwas vorbei, was wir hier machen. Also, wir sehen uns. Pass auf dich auf. Gottes Segen. Und dann bis zum nächsten Mal.